Herzlich willkommen bei Piano Beat, dem Klavierpodcast. Ich bin Beat Köck und ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Ich habe heute Jonas Gößling, einen der drei Gründer von der App Floki, zu Gast. Jonas, herzlich willkommen.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Danke, dass du da bist. Erzähl mal ein bisschen was von dir. Wer ist Jonas? Gerne auch, wer ist Jonas privat?
Klar, gerne. Ich bin aufgewachsen in Hannover und mit 6 Jahren habe ich das Klavierspielen für mich entdeckt. Wir hatten in Hannover, meine Eltern hatten so ein altes Klavier im Wintergarten und anscheinend fand ich das total toll, den Klang, habe mich sozusagen in den Klang verliebt und habe meine Eltern dann gebeten, dass ich doch bitte Unterricht bekomme. Also nicht so, wie man es vielleicht erwartet, sondern genau so, wie es halt war, ne, dass ich unbedingt spielen wollte. Und ich spiele seitdem und ich spiele immer noch. Ich mach's aber nicht professionell, sondern eben als Hobby. Ich hatte auch mal überlegt, Klavier zu studieren, habe mich dann aber nicht so sehr als professioneller Konzertpianist gesehen und habe dann was ganz Trockenes studiert, Wirtschaftsingenieurwesen, also in eine ganz andere Richtung gegangen. Aber die Musik ist dann über Floki gegen Ende meines Studiums wieder zu mir gekommen, durch die Idee.
Ja, das ist schön. Ähnlich wie bei mir. Ich spiele auch seit ich 7 bin Klavier und für mich ist es auch immer so ein Hobby gewesen. Und ja, ich stand auch mal vor dem Schritt, soll ich es jetzt professionell machen oder nicht? Und ich habe mich auch für das Hobby entschieden. Ja, du hast Floki schon angesprochen. Stell die App doch mal in wenigen Sätzen vor. Was ist Floki?
Floki ist eine App zum Klavierlernen, ganz einfach runtergebrochen. Und das Besondere an der App ist, dass sie erkennt, ob du richtig spielst. Also bei mir war das so, während meines Studiums hatte ich keinen Unterricht, ich hatte kein Geld und auch keine Zeit für einen Lehrer, ja. Und ich wollte aber weiterhin mir Sachen beibringen und habe dann, zu der Zeit war ich sehr interessiert an Jazz-Improvisation und habe dann auf YouTube geschaut natürlich. Das war irgendwie 2011, 12 oder so, war ich noch mitten im Studium. Und damals gab es auch schon auf YouTube hunderttausende Tutorials für Klavier. Und ich habe dann damit begonnen und ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass es mit Videos ziemlich frustrierend ist, weil du kennst es vielleicht selber, wenn du irgendwie Abschnitte wiederholen willst, dann musst du das Video immer stoppen und zurück und stoppen, zurück, stoppen, zurück. Und das Zweite am Anfang, wenn du irgendwie noch nicht so richtig die Noten drauf hast oder generell irgendwie anfängst mit dem Video, dann geht's häufig zu schnell. Und dann, wenn man es schon ein bisschen kann, dann geht's zu langsam. Also es ist irgendwie nie genau richtig. Und ich war mehr damit beschäftigt, dieses Video zu klicken und zu steuern, als tatsächlich zu üben und zu spielen. Und zu der Zeit habe ich mir schon gedacht, okay, wie gibt's nichts Besseres? Also es muss doch was Besseres geben, womit man Klavier lernen kann. Und dann habe ich geguckt und habe nichts gefunden. Ja. Was ich hätte gerne nutzen wollen oder was ich hätte anderen empfehlen wollen. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist doch eine coole Idee. Das braucht die Welt, ja, einen neuen Weg, Klavier spielen zu lernen, der es wirklich mal einfach macht, mit selbstständig irgendwie weiterzukommen. Und das war so die Kernidee von Floki, diese ganzen Probleme, die mit Videos auftreten, zu lösen, so dass man sich komplett nur aufs Spielen fokussieren kann, quasi in den Flow kommen kann beim Lernen, daher auch der Name Floki, dass du dich quasi auf die Tasten konzentrieren kannst, aufs Spielen konzentrieren kannst und die App macht den ganzen Rest. Sie zeigt dir, wie du spielen musst, sie wartet, bis du richtig mitspielst, sie sagt dir, ob du richtig oder falsch spielst und das war so die Kernidee und die hat sich von Anfang an auch gar nicht geändert, die ist immer noch so. Jetzt ist natürlich viel mit dazugekommen mit der Zeit, Kurse, eine ganze Menge an Songs, und vieles, was wir drumherum noch machen, aber das ist so der Kern des Ganzen.
Ja, das war jetzt deine Idee als Student und wie sah dann der Weg aus von dieser Idee? Viele haben Ideen, aber wie ging es dann zur App, zur ersten Version?
Ja, du sagst es, ein langer Weg und auch häufig ein schwieriger Weg. Ich hatte das große Glück, dass ich zwei gute Freunde hatte in der Uni, die auch genauso gründungsbegeistert waren wie ich. Und das war einmal der Alex, mit dem habe ich auch zusammengewohnt zu der Zeit. Also so richtig Best Buddies. Und der Alex hat gar nicht so viel mit Musik am Hut, aber er versteht Zahlen und er ist ein sehr rationaler Mensch. Also er hat Physik studiert und er übernimmt bei uns alles Organisatorische. Und dann haben wir noch den Ahmed mit ins Boot geholt. Das ist der dritte im Bunde, der ein exzellenter Coder und also Programmierer und auch Designer ist. Und der hat mit uns dann gemeinsam den ersten Prototyp gebaut.
Das ist eine seltene Spezies.
Auf jeden Fall extrem. Also ein wahrer Diamant. Und damit war die Dreier-Kombo so perfekt. Also ich so ein bisschen der Kreative, der Musiker und der die Idee mit reingebracht hat. Dann Ahmed, der das Ganze auch gut umsetzen konnte, Design und Programmieren. Und dann Alex, der einfach der Mann für die Zahlen ist. Und da hatten wir jetzt schon mal ein gutes Gründungsteam, ja. Und dann hat es aber trotzdem noch sehr lange gedauert. Wir haben dann ein Exist-Gründerstipendium beantragt. Das kann man in Deutschland, ich glaube, es gibt es nur in Deutschland. Das ist, wenn du aus der Uni heraus oder im universitären Kontext gründen möchtest, da kannst du ein Stipendium beantragen. Das haben wir dann bekommen. Das war 2013. Und da haben wir ein Jahr lang dann diesen Prototyp weiterentwickelt und ganz viel mit Nutzern gesprochen, den gezeigt und die erste Beta-Version programmiert. Das war dann 2014 kam die raus. Das war damals nur eine Web-Applikation. Es gab noch keine Mobile-Apps, ja, weil wir das einfach noch nicht konnten. Also im Team gab es gar nicht die Expertise, Mobile-Apps zu bauen, sondern wir hatten eher so Expertise im Bereich Web, Web-Design, Web-Programmierung. Und am Anfang war es wirklich schwierig, weil diese Web-App, ja, die lief eben noch gar nicht so richtig auf mobilen Geräten. Und jeder kann sich vorstellen, einen Laptop aufs Klavier zu stellen, kann man machen, aber es ist nicht wirklich richtig cool. Und deswegen war es am Anfang auch echt schwierig, erste zahlende Kunden zu bekommen. Also war ein steiniger Weg, bis wir dann in den Folgejahren die mobilen Apps rausgebracht haben. Also die iPad-App zunächst, dann die iPhone-App, dann die Android-Apps. Und das hat uns dann den Weg geebnet, um wirklich auch erfolgreich zu werden und stark zu wachsen.
Ja. Ihr wart 2015 auch bei der Höhle der Löwen.
Ja.
Wie war die Erfahrung dort? Kannst du vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
Ja, es war, wie man sich Fernsehen vorstellt. Also auf jeden Fall sehr aufregend. Ja, also es wurde nicht irgendwie groß geschnitten oder es ist quasi wie eine Live-Aufführung vor diesen Löwen. Für die es nicht kennen, Höhle der Löwen, oder kennen die Zuschauer Höhle der Löwen? Wahrscheinlich schon, ne?
Kannst du mal kurz in ein paar Sätzen erklären?
Also das Konzept der Sendung ist, dass dort einige Investoren sitzen, quasi die Jury, und dann präsentieren sich Startups und bewerben sich quasi für ein Investment von diesen Investoren. Und bei uns war das so, ganz ehrlich gesprochen, wir wussten jetzt nicht, ob wir so ein Investment überhaupt bekommen oder wir brauchten es auch nicht unbedingt, sondern wir haben das auch genommen, einfach um die Idee zu präsentieren, ja, und zu gucken, wie es so ankommt. Und das war auf jeden Fall mega cool für uns. Am Ende hat es halt nicht funktioniert. Die Investoren, also die Löwen, fanden unsere Bewertung, mit der wir an den Start gegangen sind, zu hoch und haben gesagt, das ist irgendwie eine Fantasiebewertung, da würden sie nicht mitziehen. Und als es dann ausgestrahlt wurde, war es aber, also die Menschen da draußen fanden es mega cool. Ich meine, wir hatten zu der Zeit nur eine iPad-App, es gab noch keine Phone-Apps, und trotzdem haben wir einen großen Anstieg gesehen der Nutzerzahlen, natürlich auch des Umsatzes, und es hat uns auf jeden Fall geholfen, so auf eine neue Stufe zu kommen. Mittlerweile, also wenn man sich das jetzt nochmal genau von der Vogelperspektive anschaut, sind wir jetzt natürlich noch viel, viel, viel größer geworden, als wir damals gewachsen sind. Ne? Also auch international und so. Aber das war schon, 2015 war das schon echt eine große Hilfe für uns.
Ja. Ja gut, ihr habt dann indirekt auch jede Menge Aufmerksamkeit bekommen, weil der mal in der Show ist, der...
Genau.
Wahrscheinlich auch viele Aufrufe auf der Website. Ist ja auch recht zusammen.
Ja, und jetzt sind wir sicherlich das zehnfache Wert von dem, was wir damals als Bewertung aufgerufen haben. Also von daher.
Ist auch ein Stück weit
die Löwen vielleicht
dabei, oder denkt ihr, ja gut.
Nochmal bitte?
ob da auch ein Stück weit Genugtuung dabei ist. So schaut her, wir sind jetzt viel mehr wert als eure Fantasiebewertung.
Es war so ein bisschen so, dass ich schon das Gefühl hatte, dass die Löwen so ein bisschen von oben herab uns behandelt haben, was ich aber auch okay finde. Ich meine, ich habe das am Ende total sportlich genommen, weil es ist eine Sendung, es ist Fernsehen, es ist Entertainment und da geht es nicht unbedingt darum, wirklich zu verstehen, wie ein Business funktioniert oder wirklich sich irgendwie wirklich auszutauschen, weil dafür ist gar keine Zeit, sondern es geht um die Show und deswegen, das sind halt andere Regeln. Ne? Also vielleicht ein bisschen Genugtuung, aber ich fand's cool, hat mir Spaß gemacht und alles gut.
Ja. Er war dann ja auch besser, weil damit habt ihr die Anteile behalten.
Richtig, genau.
Dann letztes Jahr mit Corona ganz viele, ich kenne viele, die gesagt haben, ja, ich will mich jetzt wieder mehr auf Hobbys konzentrieren, ich will Klavier spielen, jetzt habe ich Zeit. Habt ihr es auch gemerkt?
Ja, letztes Jahr war gewaltiger Wachstumsschub für uns. Auf jeden Fall. Also es hat direkt angefangen mit dem ersten Lockdown. Wir haben es schon in China gemerkt, da war das ja alles viel früher. Und auf einmal haben wir uns gewundert, wow, jetzt kommen auf einmal so viele Nutzer aus China. Und da war das hier so gerade am Beginn, dass es in den Medien war, dass da irgendwie so ein neuer Virus in China entstanden ist und dass es dort ja diese Lockdowns gibt. Und das haben wir direkt in unseren Zahlen gesehen. Und als es dann sich auch international dann ausgebreitet hat und die Lockdowns in den Ländern, dann ist es alles explodiert. Ja, also wir hatten auf einmal vier, fünf, sechsfache von Anmeldezahlen jeden Tag, als das, was wir sonst haben. Ja, also wir haben sonst so.
Und ist das jetzt immer noch so?
Nee, das ist jetzt wieder, hat sich wieder normalisiert. Es ist jetzt wieder so zurückgegangen, so wie es vor der Pandemie war. Also es war quasi einmal so ein riesengroßer Boom und jetzt geht es ganz normal weiter. Wir sehen auch in den Ländern, wo der Lockdown endet, sehen wir auch auf einmal einen Rückgang der Nachfrage. Also jetzt, wenn dann die Menschen wieder rausgehen können, sich mit Freunden treffen können, dann ist Klavierspielen erstmal nicht so die oberste Priorität, was ich auch total nachvollziehen kann. Bei mir ist es genauso. Wenn die Sonne draußen scheint, wenn ich mich mit Freunden treffen kann, jetzt, dann mache ich das auf jeden Fall. Genau, aber letztes Jahr war wirklich phänomenal. Ja.
Ja. Welche Vision habt ihr denn mit Flowkey? Was kommt als nächstes? Gibt es irgendwelche Spinnereien oder was sind die nächsten Schritte?
Gibt immer viele Spinnereien. Wir werden das Produkt einfach enorm weiterentwickeln in den nächsten Jahren und noch viel intelligenter machen. Und schauen uns natürlich auch neue Technologien an, ne? Augmented Reality und so, was man da noch machen kann, wie eine App dafür aussehen könnte. Und werden zusätzlich noch werden total tief in diesen Bereich Klavierspielen, Klavierlernen einsteigen. Also es gibt da ja noch viele andere Sachen, die außer die App, die man machen kann. Ich werde jetzt nicht zu tief ins Detail gehen, weil das ist ja so ein bisschen auch unser Betriebsgeheimnis, was wir so als nächstes vorhaben. Ja. Aber wir haben auf jeden Fall eine Menge geplant für die nächsten Jahre.
Ja, gibt es auch spannende Features, wenn man sich, du hast dich schon angesprochen, Augmented Reality oder Virtual Reality, dass man sich eine Brille aufsetzt, auf einmal kann man Klavier spielen, unterwegs, im Zug oder sonst wie.
Genau, das könnte sein. Oder wenn du zu Hause an deinem Instrument sitzt und auf die Tasten schaust, dann könntest du in der Augmented Reality die Hände auf deinem Klavier sehen von dem Lehrer oder von der App und könntest quasi deine Hand genauso positionieren und dann so noch mehr die Technik verstehen und die Technik lernen, was ja auch sehr wichtig ist und was aktuell ja noch zu kurz kommt in den Apps. Wir können erkennen, ob du den richtigen Akkord, die richtige Note gespielt hast, aber wir können nicht erkennen, ob du jetzt die Hand richtig hältst und es wäre natürlich schön, sowas noch besser zu erkennen oder auch dir besser zu zeigen, wie die Technik wirklich ist. Aktuell sieht man das bei uns ja von oben, wie die Hände das spielen. Aber wenn man das noch besser sehen kann, 3D, dann ist es auf jeden Fall mega cool. Ja. Und natürlich auch
aktuell von unterwegs. Aktuell ist es ja auch einer der Kritikpunkte, die ich immer höre zum Thema, ja, Klavier lernen digital ist, ja, du brauchst unbedingt einen Lehrer, weil wenn du dir eine falsche Technik aneignest. Wie stehst du allgemein zum Thema, ja, nur digital Klavier lernen? Wo sind die Grenzen? Ist es vielleicht eine Ergänzung? Oder wie stehst du zu dem Thema?
Also wenn ich sehe, was unsere Nutzer schaffen in kurzer Zeit, also es gibt mittlerweile immer mehr Nutzer, die ihre Erfolge, ihre Lernerfolge auch auf Social Media zum Beispiel teilen. Es gibt mehrere Leute auf Twitter, die regelmäßig ein Video von sich machen und ich bin selber fasziniert. Also da gibt es irgendwie jetzt eine 45-jährige Frau, die hat vorher noch nie gespielt, hat jetzt ein Jahr lang gespielt und kann wirklich fortgeschrittene Stücke spielen und die klingen nicht schlecht. Gestern erst wieder mit einer geschrieben, die auch regelmäßig ihre Erfolge da postet und mit der ich gerne in Kontakt treten wollte, weil ich echt begeistert war. Von null, nach einem Jahr hat sie mehrere Songs gelernt, kann wirklich gut im Rhythmus spielen, es hört sich gut an und ich war so, okay, krass. Also bestimmt, es gibt auf jeden Fall, und jetzt möchte ich, das ist ja die eine Perspektive, ist, man kann auf jeden Fall mit einer App, wenn man die Disziplin mitbringt und natürlich auch so ein bisschen den Fable dafür, kann man auf jeden Fall so weit kommen, dass man Spaß hat an der Musik, dass du einfach spielen kannst und ja, motiviert bist und Spaß hast. So. Der Lehrer aber sind nie zu ersetzen, wenn es darum geht, wirklich in die Tiefe zu gehen. Und es gibt auf jeden Fall eine Grenze, wo man nicht mit der App nicht mehr weiterkommt. Wenn es wirklich geht, die Feinheiten der Technik zu lernen, das Rhythmusgefühl zu schärfen, dann ja, und über die eigenen Grenzen hinauszuwachsen, ne, dann ist der Lehrer oder die Lehrerin unersetzbar. Und ich glaube auch, es gibt Lehrer haben vor allen Dingen dieses eine große Sache, die Lehrer geben, wenn sie gut sind, ist Motivation. Die Motivation dran zu bleiben, die Motivation regelmäßig zu üben, weil dieser persönliche Kontakt zu dem Lehrer da ist. Und das kann eine App nicht in dieser Form. Ja. Also ja, ich glaube, dass so diese Motivation ist ein großer Punkt, wo es natürlich beim Online-Lernen hakt. Und du brauchst halt Menschen, die von sich aus motiviert sind, weiterzugehen. Und Lehrer können noch viel anders die Motivation erwecken, als es eine App kann.
Ja. Ja, es war bei mir früher auch oft so. Ich habe deswegen geübt, weil ich schlechtes Gewissen hatte und mich vor dem Lehrer nicht blamieren wollte.
Genau, und das ist natürlich auch irgendwie schade, dass das dann die Motivation ist. Aber wenn es einem darüber hinaus, also wenn es einem hilft, einfach dran zu bleiben. Und bei mir war es ähnlich. Und ich bin jetzt dankbar, dass ich damals mich da durchgequält habe manchmal. Ja, und dass ich dann vielleicht auch mal mit einem schlechten Gewissen zum Unterricht gegangen bin, weil ich wieder mal nicht geübt hatte. Aber ich bin dran geblieben und jetzt kann ich das und es ist ein tolles Hobby, was ich gar nicht mehr missen möchte.
Ja, genau die Motivationslöcher, die hat jeder irgendwann mal früher oder später und es geht ja darum, dass man sich drüber hinwegrettet und das wird irgendwann entstehen, auch bei Floki, wenn man Floki übt, gibt es irgendwann Motivationslöcher und entweder man macht es von sich aus oder...
Ja, das ist auf jeden Fall ein Gebiet, wo wir in den nächsten Jahren noch viel vorhaben. Also du hast ja vorhin gefragt, was noch so kommt. Und das ist auf jeden Fall ein Gebiet, wo wir dran arbeiten möchten. Ne?
Der digitale Tritt in den Hintern, oder wie?
Mal sehen, in welcher Form wir das lösen. Ja.
Ja. Ja. Bei Floki ist ja eins der wirklich tollen Sachen, die unglaublich vielen Stücke.
Ja.
Wie funktioniert das? Wie kriegt ihr so viele neue Stücke rein? Und wie ist da der Prozess von den monatlich 20, 30 Stücken, glaube ich, die mehr werden?
Ja, wir haben ein eigenes Team von Pianisten, die diese Stücke transkribieren oder komponieren. Und wir kriegen von ganz vielen, von ganz vielen Richtungen kriegen wir Wünsche und Ideen, was für Stücke wir machen sollen.
Ja.
Und da wählen wir uns dann natürlich, wählen wir uns halt das aus, wo wir glauben, okay, das können wir gut machen, das klingt auf dem Klavier gut, das kann man vielleicht auch in einer einfachen Version ganz gut bereitstellen und dann produziert dieses Team diese Songs weil wir haben so ein richtiges Studio-Setup bei uns, so ein fest eingebautes Studio-Setup. Dort können die Pianisten sich hinsetzen, die Aufnahme starten, das Stück spielen und dann danach ja in mehreren Schritten das dann in die App implementieren.
Mhm.
Also es ist ein längerer Prozess, aber der zum Teil auch automatisiert ist durch halt ein gutes Studio-Setup und durch ein gutes Team, was es dann schafft, auch die Qualität der Musik, den Qualitätsanspruch zu halten. Also wir haben einen sehr, sehr hohen Qualitätsanspruch. Ich glaube, das ist auch etwas, was unsere App von anderen Apps unterscheidet, die es noch gibt, die eher so wie ein Game wirken und wo es jetzt nicht so sehr darauf ankommt, auf den genauen Notensatz oder genau die Musikalität dahinter, sondern eher um diesen Spaß des Game. Und wir haben schon diesen musikalischen Anspruch, den wir in diese App reinbringen.
Ja. Ja, also ich finde das auch immer, wenn neue Stücke kommen, neue tolle Stücke, das ist auch ein Stück weit Motivation, wenn du siehst, der Popsong von letzten Jahr ist jetzt als verfügbar und die Arrangements sind ja wirklich auch hervorragend. Es gibt es in verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Auch für Leute, die gerade anfangen, die können dann auch Filmmusik spielen. Und das ist ja auch das Tolle, dass es in verschiedenen Schwierigkeitsstufen geht.
Ja, und es ist gar nicht so einfach. Es ist nicht einfach, einfache Versionen zu schreiben von Stücken. Es ist wirklich eigentlich das Schwierigste.
Ja.
Die dennoch gut klingen, ja.
Ich habe früher, in meiner Jugend war Hans-Günther Heumann so eine Koryphäe, der hat das immer geschafft, ganz schwierige Stücke eigentlich super leicht zu komponieren und auch schön klingen zu lassen. So ein bisschen erinnert mich das bei euch immer an Hans-Günther Heumann.
Ja, das ist ein ganz guter Vergleich. Ja.
Welche Rolle spielt jetzt Klavier aktuell in deinem Leben, abgesehen vom Beruf, dass du ja täglich damit umgeben bist?
Mhm. Ich spiele immer noch regelmäßig. Ich nutze auch die App zum Lernen. Also die Pianisten, die wir haben, die sind besser als ich. Und die Stücke, die wir in der App haben, da gibt es wirklich welche, die auch fortgeschritten sind. Und gerade lerne ich zum Beispiel die Partita von Bach und auf der modernen Seite Don't Stop Me Now von Queens. Da haben wir eine echt tolle Version, die wirklich auch schwierig zu spielen ist, weil sie schnell ist. Und an den beiden Stücken versuche ich mich gerade. Ansonsten habe ich auch ich bin Vater von zwei kleinen Töchtern und spiele gerne was und dann singen wir zusammen irgendwie Kinderlieder. Das finde ich auch toll. Also so Liedbegleitung, Akkordbegleitung mache ich auch gerne.
Mhm.
Also es hat immer noch eine wichtige Rolle in meinem Leben. Ich komme nicht ganz so viel zum Spielen, wie ich es gerne möchte. Einfach, weil ich nicht so viel Zeit habe, weil ich eben arbeiten muss sozusagen und aber dennoch, also Musik ist schon immer noch hat einen großen Stellenwert.
Ja, danke Jonas, dass du für dieses Interview zur Verfügung gestanden bist. Hast du vielleicht noch einen letzten Tipp für den Hörer, wenn er mit Flowkey durchstarten will? Was sollte er beachten? Was sind so die Top-Tipps?
Die Top-Tipps. Also, wenn man noch nie Klavier gespielt hat, was wahrscheinlich bei deinen Hörern nicht der Fall ist, aber falls jemand dabei ist oder vielleicht jemand aus der Familie, der das irgendwie machen möchte, dann empfehle ich auf jeden Fall, mit den Kursen zu starten, weil die erstmal Schritt für Schritt an die Grundlagen heranführen und danach sich den Songs zu widmen und dann richtig sich einen Lieblingssong auszusuchen und den, weil das ist einfach die beste Motivation, ne? Einen Song zu finden, der einen wirklich umhaut, und diese Motivation, die man hat, diesen Song zu spielen, die trägt einen auch durch Motivationslücken. Und für alle anderen, die also schon mal gespielt haben, kann ich wirklich nur empfehlen, das, was ich gerade gesagt habe: Geht in die App, sucht euch einen Song aus, der euch richtig, richtig umhaut. Ihr könnt euch jeden Song anhören und das auch kostenlos. Also ihr müsst noch nicht bezahlen, bevor ihr nicht einen Song gefunden habt, den ihr richtig cool findet. Und dann, habt Spaß mit dem Song und mit der App. Es macht wirklich Spaß, damit zu üben.
Ja. ist ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, Jonas, dass du da warst und ciao.
Ciao, mach's gut. Vielen, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut.
Vielen Dank, dass du zugehört hast. Weitere Informationen zum Podcast findest du in den Shownotes und auf pianobeat.de.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.